SRF 1.
SRF 1.
So ein schöner Moment. Die sitzen zusammen so auf einer Parkbank und er sagt: Schatz, ich habe dich so unglaublich gerne. Und sie sagt: Schatz, ich dich auch. Und er sagt: Weißt, es wäre doch schön, wenn wir zusammen mal in Paartherapie machen. Und sie findet: Klar, tolle Idee, Schatz. Die Realität sieht leider anders aus. Im letzten Jahr haben sich 16'500 Paare gescheiden. Eine durchschnittliche Ehe lebt in der Schweiz 11 Jahre. Und nicht wenig Paare gehen, wenn es dicke Luft gibt, eher in die Paartherapie. So wie im neuen Roman vom Erfolgsschriftsteller von Nick Hornby. Da geht ein Paar in Therapie, weil es einfach nicht mehr zusammen eingeht, wie es so ist, nach so vielen Jahren. Ein Buch, das so ein bisschen das eigene Leben spiegelt oder zumindest genügend Geschichten bietet, um das Leben zu spiegeln. Wir nehmen im Treffpunkt jetzt gerade noch eine hübsche Portion Realität dazu, zusammen mit dem Paartherapeuten Peter Michalik, der auch mal einen Einblick in die reale Paarprobleme geben kann. Willkommen zur Sendung am Mikrofon, Michael Dummer.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo.
A Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. A Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido.
Que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido
que si me muero amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido.
Der Treffpunkt am Donnerstagvormittag bei SRF 1. Gehören die zu diesen 10%? Zu diesen 10% von Schweizer Paaren, die, so nimmt man an, schon mal eine Paartherapie gemacht haben? Genau, von der Paartherapie haben wir es nämlich in der Sendung. Nicht einfach so. Annette König, Literaturredaktorin von SRF 1, hat dich von einem Buch vorgeschwärmt in der Redaktion. Es hat ganz einen schönen Titel. Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Eine Ehe in 10 Sitzungen. So, das Buch kommt heute uns an, vom Erfolgsschriftsteller von Nick Hornbischs. Und es spielt in einem Pub, wo sich ein Paar immer trifft, bevor die zwei zusammen in die Therapiesitzung geht. Und jetzt ist natürlich da nicht bei mir im Studio, wir sind natürlich jetzt fragen, weil ich zum Beispiel gerade im Umfeld jemanden habe, da will Ski in die Paartherapie und er will quasi nicht. Wie ist es im Buch? Wollen beide gleich?
Also da ist es auch so. Er wird ein bisschen zu seinem Glück gezwungen.
Mhm. Kannst du bitte etwas sagen über das Buch? Also um was geht es außerhalb von dem, was ich jetzt schon gesagt habe? Was ist so für dich der zentrale Kern in dem Ganzen?
Also der Kern ist eigentlich so, sie hat eine Affäre gehabt. Ja, einmal Sex mit einem Fremden, dreimal wiederholt, was auch so ein Fehltritt war. Und er ist natürlich in seinem Stolz und in seinem Ego verletzt. Das macht ihm Mühe. Und darum haben sie entschieden, zusammen in die Paartherapie zu gehen.
Also das klingt jetzt schon, als ob es entschieden wäre gewesen, direkt. Aber eben, es war nicht ganz einfach gewesen. Es waren nicht beide dafür gewesen.
Nein, in ihren Augen hat er natürlich die Schuld, weil er schon sehr lange nicht mehr Interesse an ihr gezeigt hat. Und in seinen Augen hat sie natürlich die Schuld, weil sie hat den Fehltritt gemacht.
Mhm. Und wie einigen Sie sich dann auf eine Paartherapie?
Das erfahren wir nicht. Es ist ganz toll. Eigentlich, man erfährt so wie in einer guten Shorts Story, immer so häppchenweise ein bisschen mehr über die Beziehung, über die Ehe, die sie leben. Und das macht die ganze Sache eben spannend. Es bleibt viel offen. Und der Fokus ist so auf ihren sehr schlagfertigen Dialog.
Jetzt in einer Paartherapie, gerade wenn so eine Geschichte wie einen Seitensprung vor uns geht, wünscht man sich vielleicht auch ein bisschen einen Verbündeten oder einen Verbündeten, je nachdem. Wie entscheidend ist es, ob es eine Therapeutin oder ein Therapeut soll sein?
Also das ist eigentlich ganz witzig. Das nimmt sie in die Hand, weil sie ist so ein bisschen die, die alles organisiert und so. Und wo er kurz vorher erfährt, nämlich fast, wo sie vor der Tür stehen, dass das eine Frau ist, trölt da durch und nimmt beide in die Hand. Also rennt ab und taucht erst in der letzten Viertelstunde wieder auf. Weil, wenn es ein Mann wäre, könnte er nicht über etwas Intimes reden, so erzählt er. Und wenn es eine Frau ist, dann wird er geschlachtet. Wegen Feminismus, wegen alles seine Schuld, weil sie verdient das Geld, sie geht arbeiten, sie kocht meistens, sie macht alles Organisatorische. Und dann kann ja eigentlich die Paartherapeutin nur sagen, sie heisst also die Patientin, also das Paar heisst Louise und Tom. Louise, ja, gönn dir etwas.
Jetzt muss man sagen, das ist ein Roman. Die Realität sitzt nebenan im Studio. Der Peter Michalik, er ist Therapeut, Paartherapeut, hat eine Gruppenpraxis zu Aarau. Und ich habe es, währenddem Daniel König das erzählt hat, habe ich auch ins Gesicht geschaut. Und das grinst schon. Wegen was?
Ja, das entspricht der Realität. Dass Männer, aber auch Frauen eine Vorstellung haben von der Paartherapie, die der Wirklichkeit nicht entspricht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass oft oder die Mehrheit Frauen sind, die einen Termin abmachen. Oder es passiert Folgendes, dass die Frau sagt, wir müssen in eine Paartherapie, aber du darfst dir den oder die aussuchen. Und in der Tat ist es so, dass Männer mehr Männer aussuchen. Also ich werde aus diesem Grund gewählt, weil ich ein Mann bin.
Mhm. Würdet ihr das empfehlen grundsätzlich? Also als Mann müssen wir unbedingt schauen, dass es ein Mann ist, oder?
Aus meiner Sicht ist es so, es geht darum, dass man sich wohlfühlt.
Jawohl.
Ja, und es kann bei einer Frau sein und es kann auch bei einem Mann sein. Das, ich würde da keine Präferenz geben wollen.
Aber grundsätzlich macht man sicher die Gedanken, vielleicht nicht so klar, aber instinktiv ja schon. Also es ist ja klar, dass vielleicht Männer mehr Verständnis für Männer und Frauen mehr Verständnis für Frauen haben.
Genau, das denkt man und das ist auch irgendwie gerechtfertigt, ja, weil vielleicht auch die Vorstellung da ist, wenn jetzt zum Beispiel ich als Mann in die Paartherapie gehe und mir da eine Frau und meine Frau da sitzen, dass die sich gegen mich verbünden. Also das könnte auch die Fantasie sein, oder? Dass jetzt werde ich gerichtet. Ja. Ja, und um das zu vermeiden, sucht sich der Mann in der Regel einen Mann aus.
Und wie stellt die Therapeutin, der Therapeut sicher, dass es auch nicht so ist? Also das müsse ja das Ziel sein, sonst macht es nicht Sinn.
Genau, und das ist die Professionalität in unserem Beruf, dass es darum geht, Allparteilichkeit. Also ich bin weder für den Mann noch für die Frau da, sondern ich bin für die Beziehung da. Eigentlich ist die Beziehung mein Klient, nicht der Mann und nicht die Frau.
Und jetzt Hand aufs Herz, hat er das bis jetzt wirklich immer geschafft?
Also ich bemühe mich. Ich bemühe mich jeden Tag und es ist wirklich eine Herausforderung, immer wieder, weil ich oft auch von Männern und Frauen wie eingenommen werde, um endlich mal, sagen Sie doch mal, endlich er soll oder sie soll.
Eine Frage haben wir jetzt noch nicht diskutiert, die wir angeschnitten haben, nämlich so die Grundfrage, eine Partie will und die andere will nicht in die Paartherapie. Was empfehlen Sie da?
Das ist sehr oft der Ausgang, dass ein Teil recht widerwillig mitkommt und eigentlich manchmal nur um zu beweisen, dass es nicht funktioniert. Und mein Job in der ersten Sitzung ist einfach zu zeigen, um was es da geht, wie eine Paartherapie oder Paarberatung abläuft und dass es gar nicht so ist, wie man sich's vorstellt. Und in der Regel ist es so, dass die meisten Paare, also ich würde sagen 99%, kommen zu der zweiten Sitzung und dann fängt eigentlich erst die richtige Beratung an, wenn wir beide im Boot haben.
Aber jetzt bin ich ganz sicher, es los um viel Radio, wo finden, wie bringe ich Ski, wie bringe ich Ino dazu, mit mir in eine Paartherapie zu kommen?
Da muss man darüber reden. Da muss man darüber reden und manchmal braucht es auch ein kleines Ultimatum. Aha. Im Sinne von, wir müssen jetzt, ansonsten gibt es keinen Weg zusammen. Ja, und das ist oft die Situation so, dass man manche auch, sag ich jetzt mal, zum Glück zwingen muss, um wirklich mal hinzuschauen, warum ist die Beziehung so geworden, wie sie ist. Und man kann dagegen etwas tun, das ist der erste Punkt. Und das haben viele Menschen nicht auf dem Schirm, weil sie denken, das ist sowas Privates, sowas Emotionales, das müssen wir doch selber schaffen.
Aber Therapie funktioniert grundsätzlich nur, wenn man will.
Genau. Das ist mein Job. Das ist mein Job. Die beiden Parteien, egal ob jetzt Mann, Frau oder zwei Frauen oder zwei Männer, das spielt überhaupt keine Rolle, die dazu zu gewinnen, dass sie sich darauf einlassen.
Schön. Und aber dann über Themen kann man zu reden, die vielleicht nicht funktionieren in der Beziehung, über die Brandherde zu diskutieren miteinander. Was sind da eigentlich so Türbrenner? Genau über das reden wir in ein paar Minuten in der Sendung Treffpunkt.
Glitter, but I was far from being made of gold. I don't know how, but I scraped up the money. I just never could quite tell you no. Just like when you were leaving Amarillo, take that new job in Tennessee. I quit mine so we could be together. I can't forget the way you looked at me. Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I'd never count the cost. It's worth all that's lost. Just to see you smile. When you said time was all you really needed, I walked away and let you have your space. Old leaving didn't hurt me near as badly as the tears I saw rolling down your face. And yesterday I knew just what you wanted when you came walking up to me with him. So I told you that I was happy for you, and given the chance I'd lie again. Just to see you smile, I'd do anything that you wanted. Just to see you smile.
Just to see you smile.
I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I never
just to see you smile.
James Harvest, bei SRF1, Donnerstagvormittag, die Sendung Treffpunkt. wie er heisst, von Paartherapie anhand von einem Buch. Schnell Zahlen, im letzten Jahr haben sich 16.500 Paar in der Schweiz scheiden nach durchschnittlich 11 Jahren im Eheleben. Wie viel genau von diesen Paaren jetzt mal in einer Paartherapie sind, das weiss man nicht ganz, ganz genau. Man schätzt, dass es ca. 10% sind, die so eine Therapie gemacht haben. Jetzt kommt unsere Literaturredaktorin Annette König ins Spiel. Sie hat ein tolles Buch im Studio vom Erfolgsautor von Nick Hornby. In dem Roman dreht sich alles um eine Paartherapie. Annette, das Paar in dem Buch, das erfahrt man, das hat schon lange keinen Sex mehr. Und Sex ist ja, wenn es in einer Beziehung zwischen Mann und Frau ein Thema gibt, das, glaube ich, schwierig ist, dann ist es genau das, oder? Da kommt das eigentlich zur Sprache, das Thema Sex bei der Therapeutin.
Also lustigerweise eben bei der Therapeutin nicht unbedingt, aber dann im Nachgang, eigentlich eine Woche später, wenn sie sich wieder im Pub treffen, bevor sie wieder zur nächsten Therapiesitzung gehen. Und dort ist das Thema und dort tun sie zuerst ein bisschen Subtext reden, also nicht genau die Sache ansprechen, und je mehr Sitzungen hinter sie sich bringen, desto klarer reden sie darüber. Und sie outet sich, sie sagt, ja, ich habe mich immer gelangweilt beim Sex. Und er hat das gemerkt, dass das nicht mehr so der Ausnahmezustand ist. Und das hat ihn demütigt, er hat die Finger davon gelassen. Und so sind die eigentlich nach 14 Jahren in die Problematik hineingeschlittert, nachdem sie zuerst wie Spitzensportler-Sex gemacht haben und dann eben langsam wie ein Spitzensportler mit einer Zerrung nicht mehr Sex.
Mhm. Wir machen immer wieder den Realitätscheck, Quercheck mit dem Paartherapeuten Peter Michalik, der bei mir im Studio ist. Hat jetzt euch wieder interessiert, zugelassen. Entspricht das wieder der Realität?
Ja, das ist tatsächlich die Realität, dass die Paare selten mit dem Thema Sex kommen. Sie kommen in der Regel, die meisten Anfragen sind zum Thema Kommunikation. Helfen Sie uns besser zu kommunizieren, wir verstehen uns nicht, wir streiten. Und das Thema Sex wird selten offen angesprochen, aber spielt immer ein Thema in einer Beziehung.
Hm. Was sind denn die häufigsten Probleme in einer Paarbeziehung?
Die Paare mitbringen oder die tatsächlich Probleme sind?
Da habe ich jetzt eine Schwierigkeit. Machen wir beides schnell. Was bringen die Paare mit?
Genau, wie gesagt, vordergründig die Kommunikation. Spannenderweise, wenn ich mich dann mit dem Paar unterhalte, merke ich, die können ganz gut kommunizieren, ich verstehe sie, die können sich artikulieren. Es ist selten die Kommunikation. In der Regel ist es eher die fehlende Bindung oder die fehlende Nähe, die fehlende Wertschätzung, Zuneigung, und man versucht es auf diesen Nebenschauplätzen der Kommunikation, wie den Müll wegbringen, den Rasenmähen, die Zahnpastatube, versucht man das zu klären in der Hoffnung, dass dadurch die Beziehung besser wird.
Was sind die wirklichen Problem? Also.
Ja, also das ist das Thema, also diese Nähe, diese Verbindung zu spüren, dieses wir sind ein Paar, und oft ist es so, dass Paare das einfach irgendwann mal nicht mehr spüren und haben das Gefühl, ja, wir sind uns fremd geworden. Ja.
Kommen wir zurück auf das Thema Sexualität. Wenn man über Sexualität redet in einer Paarbeziehung, dann kann man darüber reden, aber Sex verordnen kann dir ja auch nicht.
Sex kann ich nicht verordnen, das ist so. Aber in der Regel wünschen sich ja die Menschen Sex, aber irgendwie funktioniert es ja in der Beziehung dann nach einer Weile nicht. Und die Frage ist, warum? Und es kann viele Gründe haben. Einerseits die fehlende Nähe und Zuwendung, Zuneigung, ja, diese Verbindung, die es braucht, um Sexualität zu haben oder Sex zu haben. Aber auch die Bereitschaft, darüber zu reden. Weil am Anfang der Beziehung redet man noch so ein bisschen darüber, so was wünsche ich mir, was wünscht sich mein Partner, meine Partnerin. Und man einigt sich so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und bleibt dort. Und irgendwann mal hört man auf, also nicht alle, irgendwann mal hört man auf, darüber zu reden. Und wir Menschen entwickeln uns weiter. Aber die Sexualität bleibt auf einem Level vom Anfang der Beziehung. Und das ist auch in vielen Studien rausgekommen, dass dieses über Sex reden ein ganz großes Hindernis ist, für eine gute Sexualität zu haben. Also man muss wieder anfangen, über Sex zu reden. Und das ist übrigens auch ein gutes Aphrodisiakum, wenn man anfängt, über Sex zu reden.
Ich frage mich halt irgendwie dann trotzdem, wenn ich das kehre, also stilisiert man da nicht etwas hoch, was vielleicht gar nicht so wichtig müsse sein im Leben? Oder anders gefragt jetzt, wenn mit der Zeit in einer Beziehung der Sex weniger wird, ist das nicht einfach etwas, was normal ist?
Nein. Das sage ich ganz klar, nein. Man versucht natürlich dadurch, dass da andere Themen damit verbunden sind, will man sich nicht darauf einlassen, weil man eben diese Nähe nicht mehr spürt oder diese Zuwendung, Zuneigung nicht spürt. Und dann ist es, man verortet es nicht beim Thema Sex, sondern man versucht es anders auf anderen Gebieten miteinander abzumachen. Aber der Punkt ist der, Sexualität ist nicht nur Sex, der Akt an sich, sondern das ist auch eine Art Kommunikation. Und wenn das nicht mehr stattfindet, wenn ich im Sex sage, ich will dich, ich nehme dich an, ich mag dich, so wie du bist. Und wenn das nicht mehr stattfindet, wird das nonverbal auch gesagt. Mhm. Auch wenn man sich im Alltag, und sagen viele Paare, im Alltag funktionieren wir super als ein Team, wir kriegen alles geregelt, alles erledigt, aber Sex, das würden wir gerne auslagern.
Also das heißt, weniger Sex ist der Anfang vom Ende.
Nein, aber das ist ein guter Hinweis, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Warum ist das wenig?
Wenn ihr mit Paar über Sex redet, was sind denn die Schwierigkeiten?
Die Schwierigkeiten sind vielleicht auch die verschiedenen Positionen, die Männer und Frauen haben. Ich sage jetzt mal ganz plakativ, Frauen brauchen mehr Nähe, um Sex zu haben, und Männer wünschen sich Sex, um Nähe zu haben. Und es scheint so auf den ersten Blick so eine Diskrepanz zu sein, oder? Und da geht es eben darum, wie schaffen wir das als Paar, uns das zu geben? Ja, und das muss man aus meiner Erfahrung machen, das passiert nicht einfach so, auch wenn wir vielleicht so diese romantische Vorstellung haben, das müsste doch alles so spontan passieren. Aber es passiert eben nicht spontan und bei frisch Verliebten auch nicht. Und das ist das Spannende. Wenn man frisch verliebt ist, dann verabredet man sich permanent für alles. Schatz, ich komme zu dir, du kommst zu mir, und dann ist auch klar, wir werden miteinander schlafen. Also man verabredet sich für Sex, und wenn man so Paare fragen würde, findet ihr das komisch oder unromantisch oder künstlich, sagen aus meiner Erfahrung alle Paare, alle Liebespaare würden sagen, nein, das ist genau das, was wir wollen. Spannenderweise, wenn man dann zusammen wohnt und wenn man ein Paar vorschlägt, verabreden sie sich wieder, dann werde ich oft mit ganz großen Augen angeschaut.
Danke vielmals. Peter Michalik, Paartherapeut bei uns im Studio. Die Kommunikation, die verletzend ist, schön als ein Thema. Schauen wir uns gerne auch in ein paar Minuten am Treffpunkt. Und Frage an Elno. Habt ihr Erfahrungen gemacht mit Paartherapie? Gute, schlechte, was auch immer. Könnt ihr gerne auch anonym davon erzählen? Zum Beispiel mit einem Mail ins Studio, srf1.ch, und dann auf Mail ins Studio klicken. Oder 0848 440 222.
Ja, in Schwabing gibt's ein Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leute die und mir es gar nicht nein, in Chicaria. In Chicaria. Jeder spielt einen Superstar und saugt einen Shampoos an der Bar in der Chicaria.
Schick, 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 Chicaria.
Murphy Gang. Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr. Ein Hinweis zu den Pässen. Schneebedeckt sind Bernina, Col du Pion, La Forcla, Lucmania, Maloja, Ofen, Julia und Simplon. Der Simplon und die Forcla sind außerdem für Anhängerzüge und Sattelschlepper derzeit gesperrt. Nachtsperre hat der Lucmania-Pass von 18 Uhr bis 8 Uhr früh. Die gesamte Übersicht wie immer unter srf1.ch. Stichwort Verkehr.
Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. Never loved nobody the way that I love you. We're alone now. You don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man.
Josh Turner, Your Man, Treffpunkt auf SRF 1, Donnerstagvormittag. Es geht um Paarbeziehungen und es geht um Paartherapie bei uns in der Sendung. Das Ganze anhand von einem neuen Buch vom englischen Autor von Nick Hornby. Daniel König aus der Literaturredaktion hat das Buch gelesen. Das Paar in dem Buch, das trifft sich jeweils, bevor es zum Paartherapeut geht. Und es kommt zum Beispiel zu einer hässlichen Szene. Der Ehemann wird in einer Therapie verspottet, gell, auch nicht?
Ja, also eben hässlich, es liest sich fast schon witzig, aber für ihn ist es tatsächlich nicht so schön. Und zwar haben sie mal kurz vor einer Therapiesitzung einen kleinen Disput und sie regt sich auf, dass er nicht so einen Kampfgeist hat und schöpft ihn so. Und er geht um auf seinen Arm und tut sich da leicht das Handgelenk verstücheln, geht aber vor, er habe die Hand sicher gebrochen, den Arm, und die Therapiesitzung findet nicht statt. Und das nächste Mal kommt er mit einem Gips, die er online gekauft hat, weil er einfach nicht will über die Beziehung reden. Und seine Frau, Louise, sagt, also, wenn du mit dem Gips dort reingehst, also ich verpfeife dich, ich sage die Wahrheit. Und er ist natürlich dann auch erzählt, bist du in meinem Team oder bist du in ihrem Team und so. Und dann treffen sie gerade noch ein altes Freundespaar, das sie ins Kino mitschleppen wollen. Und sie können natürlich nicht. Und er sagt dann so zusammen, ja, wir gehen zur Paartherapie, kleines bisschen Untreue, nicht von meiner Seite. Und dann wird die Louis so böse, dass er nur noch die Wahl hat, den Gips abzureissen und mit ihr in die Therapiesitzung zu rennen. Also sind auch wiederum beide ein bisschen schuld. Aber dort lachen dann die Frauen ihn aus. Mhm. Und sie verpfeift ihn da also tatsächlich, weil sie eben so böse auf ihn geworden ist.
Paartherapeut Peter Michalik, bist du im Studio. Wann ist das letzte Mal jemand mit einem Gips gekommen?
Nein. Ich gerade wirklich einmal überlegen, aber es kommt gar nicht so oft vor.
Okay. Nein, aber was macht das mit dir, wenn ihr die Geschichte kehrt aus dem Buch?
Ja, das ist so, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung etwas erlebt, wo vielleicht verletzend ist oder wo man sich ungerecht behandelt fühlt, dann kommen Reaktionen zum Vorschein, die können sarkastisch sein, die können verletzend sein, die können praktisch den Partner öffentlich an den Pranger stellen. Das sind alles Methoden, um sich einerseits vielleicht zu schützen oder vielleicht auch ein bisschen zurückzugeben, also nach dem Motto, ich lasse mich so nicht von dir behandeln. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Sarkastische Sprich, also das ist ja eigentlich irgendwo gehört, das soll zum Leben mit dazu.
Das stimmt bis zu einem gewissen Punkt.
Wo ist denn der Punkt?
Wenn es verletzend wird. Ja, wenn ich durch meinen Sarkasmus, wenn das permanent da ist und ich verletze meinen Partner oder Partnerin dadurch, und zwar so, dass er oder sie das wie erleiden muss und dadurch auch immer wieder, sage ich jetzt mal, so verbitterter wird, ja, dann hat es natürlich dann auch Auswirkungen auf die Beziehung. Man kann aber auch den Sarkasmus einfach auch vielleicht auf eine andere Art und Weise benutzen, wenn man sich fragt, und das kann man eben in einer Beratung machen, für was oder wofür ist der Sarkasmus? Wieso kommt er? Was für ein Bedürfnis ist hinter diesem Sarkasmus? Wenn man das herausfindet, dann kann man anders mit dem Sarkasmus umgehen.
Was kann denn häufig ein Grund sein, warum es zu einem Sarkasmus kommt?
Genau, ich sage das jetzt, weil ich natürlich da einen konkreten Fall vor Augen habe. Und zwar, da war es so, dass der Mann ab und zu sarkastisch zu seiner Frau. Und da haben wir gemeinsam geschaut, was liegt dahinter. Und letztendlich war, dass er unbewusst gemerkt hat, irgendwie, wir verlieren uns. Und das war so seine Kontaktaufnahmeversuch. Also er hat dadurch, durch diesen Sarkasmus versucht, wieder die Verbindung zu seiner Frau zu finden. Mit natürlich negativen Folgen, logischerweise. Mhm. Und wir haben dann gemeinsam in der Beratung rausarbeiten können, dass wenn der Sarkasmus kommt, dass er merkt, also, aha, da ist mein Sarkasmus wieder. Eigentlich ist es so ein Bedürfnis, so ein Sehnsuchtsbotschafter nach Bindung zu meiner Frau, nach Verbindung, nach, ich will sie mehr spüren. Oder? Und dann immer, wenn er kam, hat er gesagt, da ist er wieder. Er hatte aber nichts mehr gesagt, sondern eher in die Agenda geguckt, wann hatten wir das letzte Mal irgendwie was zusammen unternommen oder gemacht, und hat dann die Initiative daraufhin genommen und hat versucht, praktisch wirklich Kontakt aufzunehmen, also nicht mit Sarkasmus, aber dann eben auf eine andere Art und Weise.
Aber das ist ja ein hochgradig schwieriges Feld. Also habe ich jetzt gerade so das Gefühl, wenn ich mir anschaue, umgibt sich gerne mit humorvollen Menschen. Das ist in der Partnerschaft nicht anders. Man hat gerne eine humorvolle Partnerin, einen humorvollen Partner. Die Grenze zwischen Humor und Sarkasmus ist, ja, ich würde mal sagen, eine rechte Gratwanderung, oder? Und dann ändert ja beim Partner die Schwelle von akzeptierter Sarkasmus auch noch ständig. Also es ist ja schier unmöglich, da den Punkt zu treffen.
Genau, es geht, glaube ich, auch nicht darum, immer den Punkt zu treffen, sondern es geht um die Situation, wenn das überhand nimmt. Das ist, glaube ich, wie bei allem so, wenn zu viel Sarkasmus da ist, zu viel Verletzung dadurch entsteht, dann muss man als Paar das zur Sprache bringen und schauen, okay, wie machen wir das in Zukunft anders? Weil wenn du so mit mir sprichst, fühle ich mich, verletzt mich das, oder? Und seine Intention ist eigentlich nicht, die Frau zu verletzen, sondern eine Intention war eine andere bei dem Mann, den ich da vor Augen habe, oder? Und trotzdem war er sarkastisch und trotzdem war er verletzend. Und mein Job als Berater ist es, in der Beratung, wenn ich das merke, das zur Sprache zu bringen, weil das passiert bei mir live, dass da so Bemerkungen kommen. Und ich muss es quasi aufnehmen und sagen, so, was passiert da gerade? Was glauben Sie, was denkt jetzt Ihre Frau, wenn Sie das so sagen? Was denkt Ihr Mann, wenn Sie das so sagen? Also ich muss dann anfangen, mit dem Paar zu arbeiten, da auf die Bremse zu treten und ihnen zu helfen, hinter die Kulissen zu schauen.
Aber dann also doch manche andere?
Ja, letztendlich geht es so, dass es um Veränderung geht. Nur der Punkt ist der, wir wünschen uns oft, dass wir gerne den Partner verändert haben wollen. Also ich habe es auch schon erfolgreich versucht, beziehungsweise nicht erfolgreich, sondern ich habe es mehrmals in meinem Leben versucht und mir hat mir Mühe gegeben. Es hat leider nicht funktioniert. Veränderung passiert immer nur von mir selber. Ja. Und es braucht einen Weg, es braucht einen Weg der Einsicht, es braucht einen Weg, okay, so geht's nicht. Sonst hat es Konsequenzen für die Beziehung oder gegen die Beziehung. Und deswegen, ich kann einen anderen nicht verändern, aber es geht um Veränderungen.
Läuft einfach irgendwann auf das aus, dass eine Partie von beiden sagt, warum sind wir ich mich anderer?
Wenn man das Gefühl hat, quasi, dass man zu viel investiert und der andere gar nicht. Oder? Und da geht es auch genau darum zu schauen, wieso entsteht das Ungleichgewicht? Wieso entsteht das Gefühl, mein Partner oder Partnerin macht zu wenig und ich mache so viel? Ist es tatsächlich so oder ist es nur mein subjektives Empfinden? Wie sieht es der andere? Und das sind die Themen in der Paarberatung.
Auf der Paartherapeut Peter Michal, ich bin im Studio, läuft ganz ein schwieriger Teil von der Sendung zu. Wir stellen seine Arbeit grundsätzlich in Frage. Was bringt oder bringt Paartherapie überhaupt etwas in ein paar Minuten im Treffpunkt? I took my troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad down a pretty fortin' vine. Selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. Smell like turpentine and look like Indian ink. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. I didn't know if it was day or night. I started kissing everything inside. But when I kissed the cop down on 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9.
The groove is tight. The groove is so tight. trying not to lose what we found. But it's you, we never care about the weather.
Paartherapie, Thema in der Sendung Treffpunkt heute am Vormittag. Unter anderem zu Gast im Studio der Paartherapeut Peter Michalik aus Aarau, wo ich schon recht viele schöne Einblicke ins Leben eines Paartherapeuten hatte. Jetzt haben wir gerade noch eine spannende Diskussion im Studio. Paartherapeuten, die besseren Ehemänner sind, Herr Michalik.
Könnte man meinen, aber die Statistik sagt was anderes. Die Scheidungsrate bei den Paar- und Eheberatern ist genauso hoch wie in der übrigen Bevölkerung. Und das zeigt wiederum, es geht nicht um das Wissen, sondern wie man es tatsächlich im Alltag umsetzt.
Mhm. Wir bekommen spannende Mails aus dem Publikum. Da schreibt ich zum Beispiel jemand: Wir haben vor 11 Jahren eine Paartherapie gemacht. Mein Mann unwillig. Das Fazit war, dass der Therapeut sagte, da die große Liebe nur bei meinem Mann weg sei, bliebe uns wohl nur die Trennung nach 23 Ehejahren. Wir sind heute noch zusammen. Ich liebe meinen Mann immer noch, habe aber schweren Herzens akzeptiert, dass es keine körperliche Nähe mehr gibt. Jedoch machen wir viel zusammen, Sport und so weiter. Und ich fühle mich nicht unglücklich.
Das ist durchaus eine Möglichkeit, indem man quasi sich, ich sage jetzt mal, arrangiert und miteinander abmacht, wie soll die Beziehung aussehen, also welche Beziehungsform leben wir, wie sieht es tatsächlich im Alltag aus. Und wenn die Frau sagt, ich kann damit gut leben, auch wenn es vielleicht nicht so 100% dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe, dann ist es okay, weil es gibt nicht die richtige Beziehung.
Gibt noch mehr Mails, wo wirklich in die Richtung gehen. Ihren Therapeuten möchte ich zum Thema Sex entgegenhalten, dass eine Beziehung sehr wohl ohne Geschlechtsverkehr funktioniert. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, einem Menschen nahe zu sein. Ist das etwas, was ihr in der Therapie begünstigt, sage ich jetzt mal, wenn das jemand will? Also gibt es Paare, die sagen, wir wollen weg zum Nachsein finden, ohne Sexualität zum Beispiel?
Unbedingt, weil Sex ist einfach nicht nur der Akt an sich, sondern Sex steht auf mehreren Beinen und das ist einfach Nähe ohne Sexualität, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir einfach Menschen sind, die Nähe, körperliche Nähe brauchen und wenn die einfach nicht stattfindet, dann hat es eine Auswirkung. Und die kann auch ohne Sex stattfinden, körperliche Nähe. Und das gibt's durchaus sehr oft, dass das Paare viel Kontakt, viel Nähe haben, aber einfach kein Sex.
Jetzt habe ich gesagt, wir diskutieren auch eine Frage, ob Paartherapie überhaupt zum Ziel kommt, ob die etwas bringt. Peter Michalik, ich kann noch ehrlicherweise, leider muss ich sagen, aber ich kann noch persönlich nur Paar, wo es nicht funktioniert hat.
Wo es in der Paartherapie nicht funktioniert hat?
Ja, oder genau, wo die Paartherapie letztendlich in die Trennung geführt hat.
Genau. Das ist, sag jetzt mal, das Schicksal meines Berufsstandes, weil mir geht es da eigentlich wie jedem anderen Fitnesstrainer oder Musiklehrer. Da ist es so, ein Fitnesstrainer kann Ihnen sagen, Sie sollen trainieren und Kniebeugen machen und Hanteln stemmen und Ausdauer trainieren. Er kann es nur sagen. Machen muss das Paar selber. Ja, also das heißt, ich kann nicht die Beziehung retten und ich kann nicht die Beziehung wieder gut machen, sondern ich kann helfen, dass das Paar merkt, aha, das können wir tun oder das sollten wir lassen, aber machen muss es das Paar. Also so wie ein Musikschüler, der kann, erwartet von seinem Musiklehrer auch nicht, dass er eben quasi beibringt, ohne dass er üben muss, Klavier zu spielen.
Jetzt stelle ich mal so eine schöne, üble These auf. Ihr seid eigentlich, Herr Michalik, jemand, der Vorsehung ins Handwerk pfuscht. Also da kommen zwei und haben ein Problem. Aha. Also eigentlich von der Vorsehung her müsste die Schicht trennen und ihr wirkt dem entgegen. Wie wenn die Schicht würde trennen, würde die beide jemanden kennenlernen, vielleicht, der besser zu ihnen passt und viel glücklicher sie im Leben.
Spannenderweise kommen ja die Paare nicht, weil sie getrennt sind, sondern weil sie zusammen sind, aber das nicht gut finden, so wie es ist. Und das ist die Realität. Sonst würden sie sich ja trennen. Und es funktioniert aber nicht, weil sie eine andere Vorstellung von der Beziehung haben. Und mein Job ist, mit ihnen rauszufinden, welche Vorstellung ist das? Ist die überhaupt lebbar? Und wenn ja, wie kann man das tatsächlich im Alltag machen?
Aber gibt es einen Moment, wo ihr sagt, jetzt ist der andere wirklich besser?
Ich würde es nie so sagen, aber ich stelle sehr oft die Frage, was möchten Sie? Möchten Sie wirklich zusammenbleiben oder gibt es andere Möglichkeiten, gibt es andere Wege? Weil ich kann das nicht entscheiden, das muss jetzt das Paar. Und das passiert hin und wieder, dass jemand sagt, nein, wenn Sie so direkt fragen, ich mag eigentlich nicht mehr.
Zu der Sendung inspiriert hat ist ein Buch von Nick Hornby. Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Ist eine Literaturredaktorin, Tanja König, ist mit dem Buch in die Redaktion gekommen. Das ist ein Paar, das sich immer wieder vor der Therapiesitzung in einem Pub trifft. Und man bekommt dann so herrlich all die Geschichten mit. Jetzt müssen wir natürlich schon noch, also jetzt bin ich halt ein bisschen Spoiler, aber müssen wir schon noch wissen, bringt denn bei denen die Therapie etwas?
Also ein bisschen Spoiler, gell?
Oder voll,
ist ein voller Spoiler. Also sie finden wieder auf einen gemeinsamen Nenner. Sie merken, dass sie viel mehr gemeinsam haben, als sie vorher gedacht haben, weil sie sind vom Charakter her so komplett verschieden. Und sie finden zurück zum Humor und nehmen alles nicht mehr so ernst, akzeptieren, dass ihre Ehe eigentlich in einer normalen, permanenten Schieflage ist und darum extrem abbruchgefährdet.
Normale, permanente Schieflage?
Ja, wo immer rutschig und wo man unglaublich viel Energie braucht, sind wir hin und her. Aber sie glauben daran, an das Modell und versuchen zusammen weiterzugehen.
Ist das ein Modell, die normale, permanente Schieflage mit Humor zu nehmen?
Das kann durchaus eine sehr gute Möglichkeit sein, weil Humor ist eine Ressource, die uns hilft, zu der Situation, die wir erleben, die manchmal vielleicht nicht so humorvoll ist, ja, einen gewissen Abstand dazu zu bekommen und es aus einer anderen Perspektive zu betrachten und anders damit umzugehen.
Wann ist denn der Zeitpunkt, um in Paartherapie zu gehen?
Wenn es wehtut. Also wenn ich einen Schmerz im Knie spüre, dann gehe ich vielleicht erstmal in die Apotheke. Wenn es nicht aufhört, dann gehe ich zum Arzt. Und in der Beziehung ist es ähnlich. Also wenn das Herz wehtut oder wenn die Seele wehtut, dann kann man drüber nachdenken, sich Hilfe zu holen. Aber aus Erfahrung weiß ich oder aus Statistiken weiß ich, dass Paare in der Regel bis zu 6 Jahren warten oder das aushalten, bis sie sich Hilfe holen.
Und jetzt sagen wir noch schnell, zum arbeitslos machen, was müssen wir machen, dass man gar nie zur Paartherapie kommt? Was macht eine Beziehung stabil glücklich?
Also vielleicht einmal nur das Bewusstsein, dass eine glückliche Beziehung nicht einfach so geschieht. Also eine glückliche Beziehung ist keine Glückssache. Es gibt nicht den richtigen Partner oder Partnerin, sondern glückliche Beziehung wird gemacht. Und zwar von den Leuten selber. Und ein wichtiger Punkt ist, das nicht zu vergessen, dass man sich bewusst begegnet. In homöopathischen Dosen. Also nicht 24 Stunden am Tag, das würde ja kein Mensch aushalten, aber so immer wieder die Welt anzuhalten und sagen, hey, ich bin da, du bist da, wie geht's dir, wie geht's mir, sich zu spüren.
Die Welt anhalten, sich vielleicht einmal Zeit für sich selber nehmen, vielleicht ein gutes Buch lesen. Nick Hornby, keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst, lohnt es sich auch nicht?
Unbedingt.
Danke vielmals. Der Treffpunkt auf SRF 1 gibt es in ein paar Minuten zum Nachlesen, srf1.ch.
Far away on the other side, he was caught in eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.